Hallo, es freut mich sehr, dass noch so viele zurückgefunden haben. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass wir auf dem Podium Maria Hofstetter, Margarete Thiesel und Ulrich Seidel begrüßen können.
Übrigens erstmals. Erstmals in dieser Besetzung.
Die Melanie fällt noch. Irgendwann werden wir es aber schaffen, dass wir alle drei da sind, hoffentlich.
Ah, das war auch noch nie, alle drei Hauptdarstellerinnen zusammen, weil das wäre natürlich das Spannende. Die Idee ist, dass wir hier auf dem Podium mal anfangen mit einem Gespräch und dass wir dann nach und nach Ihnen auch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, Anmerkungen zu machen. Wir haben jetzt die drei Teile Paradies-Trilogie gesehen. War die erste Möglichkeit in Österreich, alle drei Teile hintereinander zu sehen. Und natürlich ist deutlich geworden, dass diese drei Teile sehr stark miteinander in Beziehung stehen. Wie man immer wieder lesen konnte, war es ja geplant, dass es ein Film wird, ein wahrscheinlich mehrstündiger Film, der diese drei Geschichten von Theresa, Anna Maria und Melanie verbindet, die ineinander verschachtelt sind. Denken wir vielleicht an Hundstage, wo verschiedene Figuren aufgetreten sind und dann immer wieder verbunden wurden. Also vielleicht hattest du eine ähnliche Struktur im Kopf. Ich möchte jetzt mit einer Frage beginnen. Es gibt so im Grunde so zwei Arten von Regisseuren. Es gibt so die einen, die sagen, meine Filme sind eigentlich immer ein Work in Progress. Ich werde eigentlich gezwungen, irgendwann Schluss zu sagen, aber im Grunde will ich das gar nicht. Im Grunde leben die Filme weiter. Und da gibt es ja diese schöne Geschichte von Matisse, der immer in die Museen gegangen ist und bei seinen Bildern immer noch ein Strichchen gemacht hat. Also die Bilder waren für ihn nicht fertig, die haben gelebt. Und dann gibt es die anderen Regisseure, für die es überhaupt kein Problem ist. Die sagen, jetzt ist fertig und es gibt diesen einen Film und der ist es. Zu welcher Kategorie würdest du dich zählen?
Also ich bin jetzt verwundert, dass es nur zwei Kategorien von Regisseuren gibt. Ich weiß auch gar nicht, zu welcher ich gehöre. In jedem Fall, natürlich ist ein Film nie fertig. Also man kann den Film, könnte man endlos schneiden. Er ist dann fertig, wenn das Geld auch fertig ist. Zumindest spätestens dann. Oder er ist auch dann fertig, und das trifft auf mich zu, wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt im Schneideraum mit diesem Material, das mir zur Verfügung steht, in dem Fall waren es 90 Stunden, die beste, also alles durchprobiert, für mich alles durchprobiert, über diese Monate oder eineinhalb Jahre, glaube ich, waren es, sodass man weiß, man hat, es ist fertig. Ja. Also das Gefühl, glaube ich, stellt sich bei mir ein, wissend, ich kann jetzt nichts mehr, es macht keinen Sinn mehr, länger daran herumzudoktern.
Jetzt kann man dir natürlich schwer die Frage stellen, sind diese 5,5 Stunden dieser Film, den wir jetzt gesehen haben, nennen wir mal den einen Film, ist es der Film, den du eigentlich ursprünglich im Kopf hattest, weil du natürlich ganz anders arbeitest. Es ist ja,
also ich hatte überhaupt keinen Film im Kopf ursprünglich, sondern ich hatte ein Drehbuch und ich habe drei Geschichten gehabt und ich habe das Ziel gehabt, aus diesen drei Geschichten und aus dem Material, das man dann eines Tages haben wird, einen Film zu machen. Also so wie du schon gesagt hast, drei Episoden, die miteinander verknüpft werden sollten. Aber ich habe schon auch die Ahnung gehabt beim Drehen, es könnte passieren, dass diese drei Geschichten in der Vernetzung miteinander, dass das nicht funktioniert oder nicht so funktioniert, dass ein gutes Ergebnis dabei rauskommt. Also habe ich beim Drehen sehr wohl darauf geachtet, die Filme so zu drehen, dass sie auch einzeln stehen können. Und am Schneidetisch habe ich zunächst probiert, einen Film daraus zu machen. Und das ist auch sozusagen partiell in gewissen Bereichen auch sehr, sehr gut gegangen. Es passt auch zusammen. Es war aber dann für das ganze Material, es waren dann 6 Stunden ungefähr, einfach zu wuchtig. Und zwar für den Zuschauer emotional zu wuchtig. Man kann irgendwann einmal, kann man das emotional nicht mehr erfassen und man will dann nicht mehr von einer Geschichte in die nächste umsteigen und wieder zurücksteigen. Weil es so viele Szenen gibt, die einem so fordern und die so intensiv sind, dass es dann einfach nicht mehr funktionieren würde. Also inhaltlich funktioniert es bestens, assoziativ auch, aber vom Gefühl ab, sage ich jetzt, 2 Stunden nicht mehr.
Das heißt, es gab tatsächlich eine Fassung, also wo die drei Geschichten dieser drei Frauen ineinander geschnitten waren, die auch wie zur Gänze schon geschnitten war. Aha. Und das war ein 8 Stunden oder wie
muss man sich? 6 Stunden.
Ich möchte einfach nochmal nachfragen, also diese Frage der Intensität und der Wucht, hat das bedeutet, dass man einfach quasi diese ganzen, ich kann es mir nicht ganz vorstellen, also was da nicht funktioniert hat.
Das ist ganz einfach, du schaust den Film und nach 2 Stunden bist du gerade mit der Exposition fertig. Und du bist als Zuschauer dann nicht mehr bereit, sozusagen gefühlsmäßig darauf einzusteigen, auf die nächste Szene, ja. Weil schon wieder eine, sozusagen, du bist gebeutelt von einer dieser Intensiven und dann steigst du in die nächste um. Ja. Also das hat nicht funktioniert.
Weil grundsätzlich das Konzept, das hat ja Maria nochmal gesagt, ist ja das Schöne, dass ja alles im Grunde parallel läuft. Also dass diese drei Geschichten, diese drei, nennen wir es doch Passionsgeschichten, sich parallel bewegen. Und dass es natürlich eine große Gemeinsamkeit gibt, die Sexualität. Die Form, wie gehen diese drei Figuren mit der Sexualität um? Und ich habe mir vielleicht gedacht, gab es die Schwierigkeit, also dass es zu explizit wurde, also dass diese wunderbaren Korrespondenzen, die man jetzt haben kann, die man bauen kann, dass die quasi zu deutlich wurden, dass die Montage das zu sehr verdichtet hat?
Nein, aber du siehst ja jetzt jeden Film einzeln. Also du schaust die Filme ja jetzt hintereinander und du machst dann im Kopf Querverbindungen. Assoziationen, all das verbindet sich im Kopf, aber das ist ja was anderes, als wenn du das schauen musst. Der nächste Schritt war ja auch 2 Filme zu probieren. Ja. Also ich habe dann probiert, die Geschichte der Theresa und die Geschichte der Melanie miteinander zu verbinden und die Glaubensgeschichte des einzelnen Films dastehen zu lassen. War aber auch nicht sozusagen die beste Lösung meiner Ansicht nach. Und die beste Lösung aus diesem Material sind 3 Filme geworden. Also da bin ich nach wie vor überzeugt.
Ja, ich glaube, es ging uns wahrscheinlich allen so, dass das eine gute Lösung ist. Wir wissen ob es die beste war. Wir müssten dich noch öfters besuchen im Schneiderraum.
Also ich gebe dir vielleicht das Material und du wirst versuchen,
die 90 Stunden
was zu machen.
Ich würde gerne die Brücke schlagen zu den einzelnen Figuren, zu den Darstellern der Figuren. War euch in eurem Spiel bewusst, dass ihr quasi eine Schwester habt, dass ihr eine Tochter habt? Ist das etwas, was für die Erarbeitung der Rolle maßgeblich war? Oder war das isoliert, wie wir jetzt auch die Filme gesehen haben?
Bei mir war es so, dass ja meine Geschichte wäre ja schon beinahe eine Geschichte geworden für Import-Export. Und da war noch überhaupt kein Thema, dass ich eine Schwester haben hätte sollen oder eine Nichte. Also schon da habe ich mich sehr geplagt mit der Figur. Dann kam das erst später für mich dazu, also dass es diese Schwester gibt und die Nichte. Wir haben aber allerdings nur ganz wenig Zeit miteinander verbracht. Ich glaube, es war letztendlich nur 1-2 Drehtage, die wir wirklich gemeinsam verbracht haben, wo ich meine Nichte sozusagen überhaupt auch erst kennenlernte. Also man im Kopf hat man es natürlich, aber jetzt wirklich beim Drehen meiner Geschichte war mir das nicht ständig im Hintergrund wichtig, dass es sozusagen die anderen 2 gibt.
Ich glaube, da muss man differenzieren, insofern, dass ich was sagen darf. Das war für die Geschichte der Anna-Maria überhaupt nicht notwendig und überhaupt kein Thema. Das ist ja auch in dem ursprünglichen Drehbuch so gestanden, dass sich die 3 Frauen voneinander in die Ferien verabschieden. Und das ist die einzige Begegnung, die es geben soll. Die gibt es auch jetzt noch im ersten Film. Und dann wird erzählt, wie jede dieser 3 Frauen die ihre Zeit und die Ferien verbringt. Ja. Bei der Mutter und bei der Tochter ist das was anderes. Ja, da gibt es diese Telefonate. Und natürlich ist bei allen Gesprächsthemen, die Therese auch macht, muss sie eigentlich mitdenken, dass sie eine Tochter hat. Ja, dass während sie in Kenia ist, gibt es die Tochter vom Diätcamp. Das muss sie mitdenken. Und umgekehrt auch. Bei der Anna-Maria ist es eine andere Geschichte.
Ja, vielleicht bei der Theresa noch. Was sagt Theresa dazu?
Na, ich sage eh das Gleiche. Man redet ja für mich. Das ist natürlich schon was anderes, wenn man wenn du eine Mutter bist oder bist keine Mutter, das ist eine andere Figur dann. Du denkst dann auch anders.
Vielleicht jetzt kurz die Frage, weil ihr habt beide ja die Trilogie gesehen. Maria, du hast erzählt, dass du mit der Anna-Maria immer wieder im Clinch lagst und immer Probleme auch mit der Figur hattest. Wie siehst du sie jetzt retrospektiv in der Abfolge dieser 3 Teile? Mir ging es so, dass ich ihren Kampf vielleicht noch mehr verstehe, nachdem ich Paradies Liebe gesehen hatte. Ich reagiere auf sie anders. Ich hatte zum Beispiel zuerst Paradies Glaube gesehen, habe die Figur ganz anders verstanden und jetzt verstehe ich Anna-Maria wieder anders mit diesen 2,5 Stunden Kenia.
Ich habe auch den Eindruck, es handelt sich um einen Familienschaden.
Den musst du noch präzisieren.
Wir leben unser Problem anders aus, aber in Wirklichkeit sehe ich das auch, wir haben einfach große Sehnsucht nach Zuwendung, nach Liebe. Es fehlt letztendlich an einem wirklich sehr sinnvollen Kontakt untereinander, also das ist nicht wirklich ein Halt. Also die Familie, für mich zumindest, ist Anna-Maria, das ist kein wirklicher Halt. Wir sind alle drei eigentlich einsam und wollen geliebt werden. Also da ist, finde ich, schon so eine ähnliche Grundposition einfach da. Aber wie wir es dann, wie wir glauben, unsere Liebe zu bekommen, das leben wir anders aus. Sie möchte es im Hier und Jetzt haben, ich projiziere es ins Jenseits. Und bei der Melanie beginnt das Leben. Und
aber nochmal die Nachfrage, also zum Familienschaden nochmal. Siehst du jetzt die Figur, also du hast es nochmal familientherapeutisch quasi definiert, aber siehst du die Figur nochmal anders, indem du den gesamten Film gesehen hast?
Das ist eine schwere Frage. Also,
ich muss mich auch wehren gegen den Begriff Familienschaden. Ne? Also das ist nicht das Thema, das ist nicht die Geschichte, nein, dass über eine Familie erzählt Thema. Wird, die einen Schaden hat, sondern es geht um drei Frauen, die natürlich, das Problem ist die Einsamkeit und es wird auch ja thematisiert, warum sie einsam sind zum Beispiel. Oder man kann sich das denken, es gibt verschiedene Gründe, es gibt ja nicht nur diesen einen Grund. Bei der Theresa ganz klar ist der Grund, sie entspricht nicht mehr mit ihrem Alter und mit ihrem Aussehen einem verordneten Schönheitsideal. Und es hat einen Grund, warum sie dann nach Kenia geht, weil dort findet sie das, was sie haben möchte, was sie bei uns nicht mehr findet. Ja. Das betrifft sozusagen uns alle, diese Art der Einsamkeit und ist nicht, weil etwas irgendwo passiert ist in einer Familie. Deswegen wollte ich das sagen.
Ja, vielleicht noch die Frage an Margarete. Wie ging es dir mit der Figur? Ich glaube ja nicht, dass sie primär zu Beginn als Sextouristin dorthin gefahren ist. Also ist das so klar, wie der Ulrich Seidel das jetzt gesagt hat?
Oh ja, mir war das schon klar. Meine Freundin hat mich überredet, das machst du jetzt.
Nicht nur Sex, sie sucht natürlich schon die Liebe und die Anerkennung, das bekommt sie auch dort. Und die Zärtlichkeit und all das findet sie, das geht nicht nur um Sexualität. Hm. Auch, sagt sie auch im Film, sagt sie ja, sie will so genommen werden, wie sie ist. Sie will, dass man in die Augen schaut. Sie will sozusagen nicht ein Ding sein, sondern sie will wahrgenommen werden.
Klar, das ist ihre Sehnsucht natürlich, aber es ist ja auch ein Weg dorthin. Also es ist ja eine Veränderung, die diese Figur Theresa ja vor sich nimmt. Also ich komme immer wieder auf die Passionsgeschichte. Also es ist ja ein langsamer Aufbau bis zur Selbsterkenntnis, vom Selbstekel bis zum Zynismus, bis zum Akzeptieren dieses Kolonialistischen, also der Verlängerung des Kolonialismus, jetzt in diese Form des Tourismus. Also das ist ja ein weiter Weg. Ne? Ja, eine Entwicklung.
Eine Entwicklung. Aber ich glaube, das ist einfach so, wenn man enttäuscht wird, dann wird man einfach selber gemein, oder? Und wenn man mit seinem Mann streitet, dann schlägt man den Hund oder ist grauslich zum Hund, oder? Das ist immer das, immer der Schwächere kriegt es ab, oder? Machen wir doch alle.
Und wenn's möglich ist, kann so sein, aber muss nicht sein.
Es gibt auch andere pädagogische Modelle, aber durchaus.
Wir haben es so gemacht.
Ich würde jetzt gern schon die Möglichkeit eröffnen, dass das Publikum, dass Sie Fragen stellen, Anmerkungen geben.
Wieso sind alle drei Protagonistinnen weiblich, habe ich mir jetzt gefragt. Ist auch okay, aber wieso kein einziger Mann?
Weil ich das so wollte.
Das ist okay.
Eine erschöpfende Antwort.
Ich bin voll zufrieden.
Ich will dich ja nicht verteidigen, aber also zur Gerechtigkeit muss man ja sagen, das ist ja eine klassische Frauentrilogie, drei Frauenfiguren. Und danach macht er nur Sachen jetzt mit Männern. Unglaublich. Ja. Also Ulrich Seidel hat ein Theaterstück gemacht, wo sieben Männer in den Keller steckt, arbeitet in einem Dokumentarfilm, wo es wesentlich auch um männliche Fantasien, die ausgelebt werden in Kellern. Also er hat schon auch beides.
Das ist einfach eine Grundentscheidung, die man trifft im Drehbuch oder beim Schreiben. Was will man machen? Natürlich kann man das Thema auch mit Männern und Frauen abhandeln und so weiter, aber das war für mich nicht das Vorhaben. Das Vorhaben war ganz klar, einen Film über drei Frauen zu machen.
Ja, meine Frage ist, gerade bei dieser Mutter-Tochter-Telefongeschichte, dass die sich nie erreichen, da war für mich dann die Frage, wie wäre das zeitlich als parallel? Ich weiß nicht, ob das unsinnig von mir ist, dass ich wissen möchte, warum Also quasi zu welchem Zeitpunkt erreicht jetzt die Tochter gerade die Mutter nicht? Wäre das in einem, wenn es ein ganzer Film gewesen wäre, rausgekommen?
Wäre es genauso gewesen. Wäre es genauso gewesen.
Okay, also das hätte ich dann auch nicht erfahren.
Hätten Sie es auch nicht erfahren.
Schade.
Es sind dieselben Szenen wären gewesen, nur von einer anderen Stelle.
Naja, aber wären die dann so gewesen, dass man...
Das Filmmaterial, die Szene wäre keine andere gewesen, die gedreht ist.
Naja, aber man hätte ja zum Beispiel quasi gesehen, gibt es zwischen den Anrufen der Tochter die Anrufe der Mutter? Oder ist das alles davor und danach sind erst die Anrufe
der Mutter? Das kann ich nicht beantworten. Das kann ich nicht beantworten, weil ich es nicht weiß.
Okay, danke.
Daraus spricht natürlich auch die Sehnsucht, dass die sich auch mal treffen, dass die sich auch mal erreichen. Und es gibt ja sehr viele Fragen in den Filmen, die so gewisse Erlösungssehnsüchte im Publikum ja auch wecken. Also beispielsweise, wir haben den letzten Teil gesehen, Paradies Hoffnung. Da gibt es ja immer wieder diesen Punkt, dass man denkt, oh, hoffentlich geht ihr nicht zusammen ins Bett. Das ist ja eine
nicht ganz... Nicht alle werden so denken.
Nicht alle werden so denken, aber ich denke mal, der hoffentlich vernünftige Teil des Publikums, vernünftig, wird es denken. Und das ist ja ein Punkt auf den...
Politisch korrekte Teil.
Politisch korrekte Teil.
Aber, nicht der vernünftige.
Naja, es ist ja auch strafbar. Also es ist ja nicht nur eine reine Galanteriegeschichte. Was
strafbar ist, darf man das im Film nicht zeigen, oder wie?
Nein, nein, deswegen nicht. Aber der Film steuert natürlich auf diesen Konflikt hin, dass das Publikum in das involviert wird. Und Frage an mich, Frage an dich, ist es etwas, was du auch, das ist eine ganz entscheidende dramaturgische Überlegung, was du auch nicht weißt vor dem Dreh? Ist es etwas, was sich auch entwickelt während des Drehs, so ganz wichtige Punkte?
Bei diesem Film war es klar geschrieben, dass es nicht zu diesem Missbrauch kommen wird. Das war eine klare Entscheidung, sondern es sollte so sein, dass der Doktor damit kämpft, einen innerlichen Kampf auch mit sich austrägt, soll er oder soll er nicht. Es ist klar, er begehrt sie, er ist verliebt, er begehrt sie auch sexuell. Aber die Frage ist, was mache ich damit? Ja. Also das hätte sozusagen bei einer Inszenierung war für mich das nie das Thema, dass das weitergetrieben wird. Anders bei der Theresa in Kenia, bei Szenen mit schwarzen Männern, da war vieles offen, wie weit was passieren kann.
Was heißt offen, also quasi, was man explizit darstellt?
Ja, indem man Szenen macht, wo sie sozusagen mit sich am Zimmer mit einem schwarzen Mann trifft und das auslotet, wie weit das gehen kann, was ergibt sich daraus. Ja? Wo sie sehr genau sozusagen sich überlegt, instruiert ist, was ihre Zielsetzung ist. Der Mann weiß das nicht, ja? Sie führt die Szene. Da haben wir viele Szenen mit unterschiedlichen Männern getätigt, gar nicht im Film sind, ja? Aber da ist es etwas, um zu sagen, wo die Inszenierung auch an Grenzen geht oder mal schaut, wie weit kann was gehen. Ja? Also das ist nicht im Drehbuch geschrieben, so meine ich das. Was bei der Melanie ganz anders war.
Ja, ja. Bei der Melanie ist es ja in dem Sinn auch was anderes. Also dort ist einfach der Punkt, wo setzt man quasi das Ende der Szene oder wo deutet der Schnitt das Klassische an, danach, die Zigarette danach oder das und so weiter. Aber bei der Melanie ist es ja dann auch eine Frage der inszenatorischen Lösung. Und es gibt ja diese wunderbare, fast surreale Szene, wie Melanie auf dem Waldboden liegt und er an ihr herumschnüffelt. Kannst du noch mal sagen, also wie kommt so ein wunderbares Bild zustande? Ist das schon geschrieben? Weil das ist ja im Grunde dann die Auflösung. Oder ist das etwas, was sich auch...
Das ist geschrieben, das ist leider in meinem Kopf so entstanden.
Und war das für dich damit dann, also ist das auch die Szene, die das dann abschließt? Also dieses Begehren von ihm und diese unmögliche Liebesbeziehung noch mal beendet?
Also es war immer geschrieben als Schluss des Films, quasi, er begehrt sie, aber er berührt sie nicht, er vergeht sich nicht an ihr. Um zu zeigen, wie sehr er sie begehrt, riecht an ihr. Im Schnitt ist es mehrere Versuche gegeben, diese Szene auch weiter nach vorne zu gehen im Film. Also, dass sie nicht die Schlussszene des Films ist, hat auch funktioniert, aber dafür haben dann wieder andere Dinge nicht funktioniert. Nur als Beispiel, dass man mit diesen Bausteinen, mit diesen Szenen, mit diesen Bildern vieles immer wieder versucht, um es dann letztendlich dramaturgisch in eine richtige Reihenfolge zu bekommen, auch emotional für den Zuschauer in eine richtige Reihenfolge zu bekommen. Und da gibt es einen großen Spielraum, Und wechselt man, ich weiß nicht wie lange und wie oft, Szenen hin und her und hin und her.
Das ist ja ein wesentlicher Prozess bei dir, dass du lange im Schneideraum bist, lange das Material untersuchst. Ist das eine überspitzte Formulierung, dass eigentlich das Material dann spricht, was ja auch immer ein Dokument der Dreharbeiten war, was im Grunde die Geschichte sein soll und wo sie hinführt, oder ist das zu überspitzt?
Es ist so, also es gibt ein Drehbuch und dieses Drehbuch ist dafür da, dass man den Film finanziert, dass man ihn auch organisiert und vorbereitet, und das ist die Basis des Films. Sobald ich beginne mit genaueren Vorbereitungen, das heißt Recherchen zu machen, zum Beispiel in Kenia unter dem Milieu der Beach Boys oder auf Diätcamps, sobald man beginnt, gleichzeitig die Besetzung zu verfolgen, Schauplätze zu suchen, verändern sich Dinge auch ununterbrochen. Also auch mit der Besetzung der Margarete Diesel für die Rolle der Theresa haben sich Dinge verändert. Aufgrund von Recherchen, die man in Kenia gemacht hat, aufgrund von was wir probiert haben, und verändern sich Dinge. Ja. Ich drehe die Filme so weit als möglich chronologisch. Das heißt, man fängt an und hat immer Ergebnisse, wo man steht, und versucht dann quasi es weiterzuentwickeln aufgrund der Ergebnisse. Und im Schneideraum finde ich, das Material, das man dann hat, das ist das Eigentliche, mit dem man den Film macht. Es ist völlig unwesentlich, was man sich irgendwann einmal ausgedacht hat und was man glaubt, was man für einen Film machen wollte, das muss man alles vergessen. Das Material, was man hat, mit dem macht man den Film. Und das muss man neu bewerten können, das ist das Wichtige daran. Man muss sehen, was steckt in diesem Material drinnen. Und man darf nicht mitdenken, was habe ich mir denn einmal vorgestellt und was wollte ich denn mal.
Du redest natürlich jetzt wie ein Dokumentarfilmer. Also ein Dokumentarfilmer argumentiert genau so: Ich sammle mein Material und das Entscheidende ist dann, dass das Drehbuch am Schneidetisch entsteht. Eine Position wie Haneke ist dem natürlich völlig konträr gegenüber. Der schreibt ein präzisestes Drehbuch, will es genauso umgesetzt haben und dann auch im Schnitt muss das haargenau so geschnitten werden. Es verweist natürlich wahrscheinlich auf deine Wurzeln.
Also das eine Ende ist nicht der Haneke und das andere Ende ist der Dokumentarfilm, so kann man das nicht sehen. Sondern es ist eine andere Art, Filme zu machen. Ja, also meine Art ist eben diese Art, die ich für mich sozusagen gefunden habe und entwickelt habe, Filme zu machen. Das stimmt schon, es hat was zum Teil Dokumentarisches, weil es ist auch ein Materialsammeln im Sinne dieser Fiktion, im Sinne dieser Geschichte, die man erzählt. Ja. Und man kann dadurch ja vieles verwerfen, was man sich ausgedacht hat, und orientiert man sich an den Ergebnissen und schaut immer, was ist was geworden, und was nichts wird, kann man vergessen und kann dafür mit neuen Ideen an was anderes arbeiten. Nicht? Und deswegen kommt man dann eines Tages sozusagen mit viel Material in den Schneideraum und schneidet damit den Film.
Ja, ich habe mich während des ersten Films die ganze Zeit gefragt, darf ich und soll ich denn jetzt die Theresa hassen? Ich fand sie so unglaublich unsympathisch auf der einen Seite in ihrer Art, wie sie die Schwarzen behandelt, wie sie reduziert werden auf halt dieses bloße Sexualobjekt. Und dann gibt es da diesen interessanten, das trifft auch auf die Freundin zu natürlich, diesen interessanten Dialog. Ja, man kann sie halt irgendwie nur an der Größe auseinanderhalten und so. Und auf der anderen Seite hat sie halt auch irgendwie diese Naivität bis zur Dummheit, die sie an den Tag legt, weil sie überhaupt gar nicht zu begreifen scheint, was da teilweise so vor sich geht, aus so gesellschaftlicher Sicht vielleicht. Oder es ist auch dieses Stichwort Kolonialzeit gefallen und so. Und deswegen möchte ich gerne von der Darstellerin selber wissen, wie sie das bewertet.
Ob ich meine Figur dumm finde, oder willst du von mir wissen?
Das soll keine Beleidigung sein, ja. Also... Naja, Sie sind ja nicht Ihre Figur. Ja?
Das ist mir schon klar, ja. Ich habe es auch nicht als Beleidigung empfunden. Sehr was sehr Naives, aber sie hat, ich finde, sie hat, das sind wir doch alle, oder? Jeder von uns. Ich meine, machen wir nicht alle solche blöden Schmähs und so? Also.
Der junge Herr nicht.
Der junge Herr nicht. Ich meine, es passiert einfach, ja. Das ist die Realität.
Ja, das.
Also, erstens einmal, darf ich dazu was sagen? Das mögen Sie so empfinden, weil Ihnen das nicht recht ist, was Sie hier sehen. Ja. Ja. Das ist das eine. Ja. Das heißt nicht, dass die Welt nicht anders ausschaut, auch wenn es Ihnen nicht recht ist. Die Figur der Theresa ist mit Sicherheit nicht unsympathisch, sonst wird der Film gar nicht funktionieren. Die Zuschauer würden gar nicht mit der Geschichte mitgehen, wenn sie unsympathisch wäre. Ganz im Gegenteil. Sie überschreitet auch Dinge, die man vielleicht nicht richtig findet, indem sie sich hier auch rassistisch und ich weiß nicht wie benimmt, aber wohlgemerkt, das steckt in uns allen. Ich würde mich nicht davon freisprechen wollen, dass solche Dinge nicht, und das weiß ich auch, das findet man ja auch bei Recherchen, bei Männern ganz besonders, dass es Frauen machen, ist ungewohnt, ist eher tabuisiert. Aber natürlich sind Frauen auch dazu imstande, und wenn die richtige Stimmung ist und wenn es gerade passt, dann passiert es so. Und ich glaube, es geht darum, die Dinge zu zeigen, wie sie auch möglich sind und wie sie auch in uns drinnen stecken, und nicht etwas, was nicht sein darf, auch nicht zu zeigen.
Also vielleicht als Nachsatz, ich hab den Eindruck, Margarete, du kannst ja deine Figur nicht unsympathisch finden oder verdammen. Das geht ja gar nicht, also sonst kannst du sie ja gar nicht spielen. Also eine dermaßen Distanz aufzubauen, oder? Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Geht das für euch? Ja? Ein Arschloch kann man spielen, ja, aber die große Qualität an Seidelfiguren ist ja, dass man meint, dass man ja dieses Arschloch auch in dieser Figur zu erkennen glaubt. Also wenn Michael Thomas als Trainer die Kinder quält, glaubt man zu meinen, dass in dieser Figur mehr steckt als ein Schauspieler, der sich halt das Arschloch abliefert, aber sich völlig distanzieren kann von der Figur. Ich glaube, dass in die Richtung zielt es ja vielleicht auch ein bisschen die Frage. Geht das in der Seidel-Methode?
Es geht auch nicht um die Wertung. Ja. Es geht einfach nicht um Figuren zu zeigen, die man, oder Charaktere zu entwerfen, die bewertet werden. Was ist gut, was ist böse? Ja. Es gibt Menschen mit allen ihren Widersprüchen in sich, mit allen ihren Abgründen und mit ihrem Gefängnis, das man in sich selber trägt. Und ich erzähle in dem Fall über Frauen, die versuchen, aus dem herauszukommen oder mit ihren Möglichkeiten, und jeder Mensch hat nur seine eigenen Möglichkeiten, Sehnsüchte zu erfüllen. Und da gibt es das eine wie das andere. Und es gibt, ohne dass man das beurteilt, ohne dass man sagt, das ist aber, sondern man muss sich selber sehen darinnen, als Zuschauer, man muss sich selber drin finden. Das glaube ich, das funktioniert auch so.
Herr Seidel, was haben Sie sich um Himmels Willen gedacht dabei, schwergewichtige Jugendliche, die es im realen Leben wirklich sehr schwer haben, dermaßen vorzuführen? Also Einsamkeit kann man in der Pubertät auch anders darstellen als in einem Diätcamp. Und Sie sprechen von drei Frauen. Ich darf Sie korrigieren. Die Melanie ist 13, die war noch ein Kind.
Also das, was treffen wir genau dieselbe Stelle sozusagen. Was ich nicht sehen will, gibt es auch nicht. Oder was wollen Sie mir sagen? Es gibt sozusagen keine dicken Mädchen, es gibt keine Diätcamps. Das darf man alles nicht zeigen, sondern das wird irgendwo versteckt, das wird irgendwo weg. Das gibt es gesellschaftlich nicht. Ist es so?
Man schaut schon hin, aber es ist für mich eine Spur zu aktionistisch, voyeuristisch gewesen.
Und haben Sie die Mädchen selber angeschaut, wie sie spielen, wie sie reagieren? Haben Sie das auch gesehen?
Ja, selbstverständlich. Aber ich habe an Sie die Frage gerichtet, was Sie sich dabei gedacht haben. Also diese schwergewichtigen Jugendlichen.
Ist das böse, oder wie?
Vorzuführen.
Nein, also die sind nicht vorgeführt. Die spielen eine Rolle. Nur weil Sie das nicht sehen wollen, ist es Ihr Problem. Diese Mädchen spielen dicke Mädchen, weil sie dick sind.
Ja, das sagt
und weil es das Thema des Films ist.
Ja, ist klar. Ja? Sie sind ein männlicher Spirer für mich in diesem dritten Teil.
Ja, dann
Teil.
Haben Sie vieles nicht verstanden.
Im tut mir dritten leid. Teil.
Sie können offensichtlich nicht einmal Spielfilm und Dokumentarfilm auseinander dividieren. Das haben Sie offensichtlich auch nicht verstanden. Ich muss nur darauf was sagen, weil Sie haben das leider nicht verstanden.
Meine Frage geht darauf hin, der erste Film ist für mich fantastisch, insofern er den Tourismus ein bisschen vorführt. Und da gibt es eine Szene, wo sich alles wendet, wo sozusagen die Hauptdarstellerin mit eine Party feiert mit einem schwarzen Objekt. Wie kann man das irgendwie zusammensehen oder wie funktioniert da die Regieanweisung? Macht es jetzt eine Party oder wie funktioniert das? Wie kann ich mir das vorstellen, dass man an welche Grenze dann geht? Oder wo ist die Grenze dann? Also das ist keine Kritik, sondern das ist die Frage des Tourismus, die in dieser einen Szene meiner Meinung nach sehr gut rüberkommt.
Was meinen Sie mit Grenze?
Wie weit die Frauen gehen würden und wie weit sozusagen die Anweisung wäre, wo stoppt man jetzt oder wo stoppt man nicht oder gibt es keine Anweisung?
Der Herr Ulrich Seidel hat immer zu mir gesagt, Frau Diesel, es passiert nichts, was Sie nicht wollen. Ja? Das heißt, da, eigentlich gibt es da gibt's kein das nicht, oder? Hat, oder schon? Oder eigentlich
ich weiß nicht, ob er das meint. Also in dem Fall geht es, Sie wissen vielleicht, also die Szenen werden improvisiert. Also das Spiel ist hier, es gibt Eckpunkte, es gibt sozusagen Parameter, unter denen das stattfindet. Es gibt Verabredungen. Also es gibt mit jeder Schauspielerin eine eigene Verabredung mit der Zielsetzung, mit der Absicht, wie soll jemand sich in die Szene einlassen, was ist das Ziel. Und das wird probiert, wird improvisiert und wiederholt sofort. Ja. Und wird dann bei der Wiederholung, werden Dinge besprochen, wo ich sage, das nicht, das schon, das bitte und so weiter. Ja. Also wir arbeiten quasi mit Improvisationen an einem Stück, das halt mit der Handkamera gefilmt ist und das halt dann so weit es geht. Also so sozusagen, ich bin ja auch dabei und sage dann, das will ich und das will ich nicht.
Ich würde gerne die Frage noch aufnehmen, weil ich glaube, sie könnte sich noch bis zu einem gewissen Grad zuspitzen, weil ja doch die Frage der Erträglichkeit dessen, was gezeigt wird.
Sollen wir jetzt darüber reden, über den Tourismusaspekt, Ihrer Meinung nach, oder?
Der Film erzählt natürlich auch immer wieder darum, das Verhältnis zwischen Weiß und Schwarz, das Verhältnis zwischen westlichen Menschen und Afrikanern, ununterbrochen, ist das auch das Thema. Ja.
Und da haben Sie vollkommen recht. Da in der Gegend, wo die ganzen Hotels sind, so sind die ganzen Dörfer kaputt. Drogen, Prostitution, sehr viele Frauen. Oder der Kolonialismus, der da den Weg bereitet hat.
Margarete, ich hab irgendwo auch gelesen, dass es auch eine Form des internalisierten Kolonialismus gibt, dass also die Beach Boys, dass die, wenn die eine Sugar Mama haben, dass die sozial auch aufsteigen.
Ja, ja, das ist super, wenn die eine Sugar Mama haben. Also der Ulrich hat sehr viele Interviews gemacht. Ich werde nie vergessen, diese strahlenden Augen, da habe ich ein bisschen zugeschaut manchmal. Und die Jungs haben immer gesagt, ja, sie möchten gerne eine Sugar Mama haben. Das ist ihr Ziel, wenn sie eine Sugar Mama haben.
Also das ist der beste Verdienst, nicht? Ein dauerhafter Verdienst.
Und die ganze Familie ist gerettet dadurch. Und, ja, und die Kinder, wenn man Kinder
und
hat.
Und auch sozial sozusagen, ja, auch für die Familien. Also man steigt dadurch sozial auch auf, nicht?
Damit sich das jetzt nicht unendlich da jetzt verbreitet mit Voyeurismus und diesem ganzen Quatsch, mal was anderes Provokatives sagen, als ihr halt diesen Film, und ich sehe den wirklich als gesamten Film, als eines der Besten, wenn nicht das Beste, was aus Österreich in den letzten Jahren gekommen ist. Also um es einmal auch ganz platt zu sagen, das ist eigentlich für mich der Auslands-Oscar, weil ich habe auch Liebe also gesehen jetzt vor 2 Tagen, mich maßlos geärgert, wie mit so einem drüber verbreitern. Ich bin natürlich irgendwie vom Fach und so, also wir könnten uns, Fachdiskussion möchte ich jetzt aber nicht da entfachen.
Doppeltes Wortspiel.
Ja, ja, eben. Weil das würde ja wahrscheinlich weniger interessieren, als sich jetzt unterhalten, ob fette Kinder noch dazu aus Österreich gefilmt werden dürfen oder nicht. Ich halte diesen Film wirklich formal und inhaltlich damit wirklich eines der besten Dinge, die ich mir vorstellen kann. Nämlich, das ist so wie bei guter Musik oder bei Barockmusik, wo die Form den Inhalt macht. Und insofern ist diese ganze Debatte, ob das jetzt Dokumentarfilm ist oder Spielfilm, absolut obsolet, weil ich halte es wirklich ganz geglückt. Und das ist jetzt wirklich eine reife Vollendung, würde ich jetzt fast pathetisch sagen. Ich kenne auch Schauspieler, also in anderen Situationen vom Theater oder so weiter, ich will jetzt keine Namen nennen, die hier mitmachen. Also es ist schon was ganz was Besonderes und Geglücktes. Und auch, weil wir auf einer Diagonale sind, also Bezug auf österreichischen Film, ja. Also in einem katholischen Land, das so zu schaffen, ohne dass es jetzt peinlich oder übersteigert oder banal ist, das ist schon sehr beachtlich. Gratulation.
Dankeschön, danke.
Und zwar, ich habe eine Frage zum Paradiesglaube. Und zwar, wo die Akteurin da mit dem Kruzifix Selbstbefriedigung betreibt. Wie hoch, glauben Sie, ist die Dunkelziffer von den Leuten, die derartig Jesus lieben, dass sie dann das Gleiche machen? Also natürlich haben sie da keine Recherche betrieben, also nicht wirklich, nicht wirklich
ja, glaubwürdiger so, aber rein emotional, wie hoch, glauben Sie, ist die Dunkelziffer, also sehr wohl an die Schauspielerin, die Frage, als auch an den Regisseur?
Ich kann also das sagen.
Ohne, dass ihr euch absprecht, ja. Wie hoch, Maria, wie hoch?
Nein, in Prozenten fällt mir dazu nichts ein, aber ich habe viel Zeit verbracht mit religiösen Gruppierungen, also habe da viele Leute kennengelernt und habe da sehr wohl bei einigen Frauen das Gefühl gehabt, dass sie wirklich in Jesus verliebt sind. Und ich habe in Berlin, glaube ich, war diese eine Frau, die auch täglich Jesus Liebesbriefe geschrieben hat und so weiter. Wirklich Liebesbriefe. Also das gibt es ja wohl. Was sie jetzt, ob sie jetzt das Kreuz unter die Bettdecke mitnehmen oder nicht, weiß ich nicht so genau, und wie viele das sind. Aber dieses wirklich körperlich auch verliebt sein in Jesus, das habe ich kennengelernt, ja.
Ich kann also auch nichts. Ich weiß, dass die Dunkelziffer im betreffend Missbrauch in der Familie eine sehr hohe ist. Ja, und zwar in allen Bevölkerungsschichten. Das ist das, was mich sozusagen wirklich auch beschäftigt. In dem Fall weiß ich es nicht. Ich weiß nur historisch auch gesehen, dass in Frauenklöstern das gang und gäbe war, dass die Nonnen in ihren Zellen einen kleinen Jesus hatten, quasi eine Puppe, der für sie der Heiland war, also der Gott, den man angebetet hat, der Liebhaber war gleichzeitig und gleichzeitig auch das Kind, das Baby war, das man versorgt hat. Ja. Das wurde sozusagen in einer höchsten Einsamkeit von Nonnen, war das die einzige Bezugsperson, diese Puppe, also eine ziemlich große Einsamkeit. Und natürlich, wenn man das weiterdenkt, wenn man sich hineinversetzt in diese Liebe zu diesem Jesus, dann ist das ein Schritt, der einfach vorkommen wird.
Es gibt ja auch sprachlich schon, also bei Nonnen, sie sind die Bräute Christi, sie tragen auch einen Ehering, also auch rein sprachlich werden da schon solche Bezüge hergestellt.
Ja, weil es dieses Detail gefallen ist über Christus und Jesus und Österreich und Katholizismus. Also besonders, ich würde fast sagen, genial, obwohl schon Musil das verboten hat, dass ein Rennpferd genial sein darf. Aber in dem Fall finde ich wirklich genial die Verbindung mit dem Islam. Und zwar halt nicht dann in der Folge sozusagen mit der Gleichsetzung, ja, radikal sind beide und so, sondern gerade diese Auslotung. Also ich denke mir ja, dass das ja auch beabsichtigt war, ne? Dass sich das nicht ergeben hat dann erst, sondern dass das...
Nein, das war beabsichtigt. Also ich habe beim Drehbuchschreiben schon immer wieder auch darüber nachgedacht, was wäre es, wenn der Ehemann eben kein Muslim ist. Also das ist schon...
Muslim ist?
Ja, also man hätte ja auch dieselbe Geschichte erzählen können.
Ja, aber so kriegt es ja Ungeheuerlichkeit.
Ja, aber man fragt sich das trotzdem beim Schreiben, ob das könnte ja auch zu banal sein.
Ja, ja,
ist könnte klar. Auch sein.
Ja, eben, das ist, deswegen finde ich das so gelungen, weil es eben nicht so was Aufgesetztes ist und so, wir müssen sozusagen das Christentum irgendwie doch noch oder den Katholizismus doch noch für uns retten, indem wir jetzt einen neuen Protagonisten von den sowieso...
Ja, weil ich glaube, es ist ein zusätzliches Thema.
Ja.
Und es ist nicht so, also ich glaube, es würde schief gehen, wenn man das sozusagen so platt erzählen würde, da ist das eine und da ist das andere und die versuchen, sondern es geht ja vor allem zunächst einmal um die Anna Maria, um ihre Geschichte mit Jesus. Zweitens, plötzlich kommt der Ehemann und da geht es um diesen Ehekrieg, um dieses sozusagen, um ihren Konflikt, was mache ich jetzt? Hier sozusagen die Bedürfnisse des Ehemanns, dem man auch verpflichtet ist,
naja,
und Gott.
Das liegt ja in dem Katholizismus auch dran. Ich muss ja auch meinen Ehemann pflegen und auch die eheliche Pflicht, wenn es sein muss, erfüllen.
Na, ich fand das und ich meine, der Religionskonflikt ist auch sozusagen, der spielt auch noch eine Rolle, aber eben auch nur eine Rolle und ist nicht das Thema.
Na, ich habe das nie so wirklich gesehen, weder im Theater noch im Film, so toll aufgearbeitet, diese Geschichte, was Religion anrichtet, nicht in dem Sinn auch.
Wir sind beim Schreiben und nochmal, weil wir die Trilogie jetzt gesehen haben, hast du die einzelnen Geschichten für sich geschrieben eigentlich?
Ja, also die Geschichten sind quasi wie Erzählungen in Szenen, aber szenisch geschrieben und natürlich nicht vernetzt geschrieben. Also das ist eben nicht etwas, sondern man dreht eben die Geschichte sozusagen chronologisch, jede für sich. Und dann versucht man, sie zu vernetzen.
Und dann gleich die Nachfrage, weil jetzt du erklärt hast, du hast auch überlegt, ob du der Anna-Maria einen nicht-muslimischen Ehemann zur Seite stellst. Haben sich die einzelnen Geschichten dann auch beeinflusst, wie du sie konzipiert hast? Weil, also nochmal, Paradiesglaube fängt an, sie kasteit sich und es fällt das Stichwort Sexualität, es fällt dieses Begehren. Das ist ja ganz eng verbunden mit der Hauptgeschichte. Theresa fährt nach Kenia und sucht Sexualität, sucht die Liebe über das Körperliche und so weiter.
Im Drehbuch war es so, um das abzukürzen, im Drehbuch für die Kenia-Geschichte war es so, dass der Beach Boys, ihr Hauptliebhaber, ein Muslim auch war. Also es gibt ja dort, wo wir das gedreht haben, es gibt eine große Anzahl auch von muslimischen Beach Boys, so war es geschrieben. Und deswegen war sozusagen auch die Gefahr beim Drehbuchschreiben, dass sich das doppelt oder dass das sozusagen zu viel Gewicht bekommt, dieses Thema. Und also das war die eine Geschichte. Und die zweite war, ich habe bei der Besetzung keinen Muslim gefunden, mit dem ich das machen wollte. Und war dann eh glücklich darüber, dass das so ausgegangen ist. Aber auch als Beispiel, dass ich mich daran eher dran halte. Und bei der Melanie ist ein ähnlicher Fall. Ja. Die Melanie war im Drehbuch anders, als Charakter anders beschrieben, nämlich eine Lolita, das heißt ein freches Mädchen, ja, die sehr wohl weiß, wie sie ihre Erotik bereits einsetzen kann gegenüber Männern. Und auch diese habe ich sozusagen in dem Sinn so nicht gefunden. Die Melanie ist ja eher ein introvertiertes Mädchen. Ich entscheide dann mich aber sozusagen für jemanden wie die Melanie, wo ich weiß, die kann das so toll spielen. Sie ist zwar ein anderer Charakter geschrieben, aber sie wird das spielen und auf das vertraue ich. Und versuche nicht sozusagen eine Besetzung zu machen, wo das zwar gedanklich stimmt, was man sich ausgedacht hat, aber die dann möglicherweise nicht gut spielt.
Genau, was mich interessiert hat, ist, die Kinder, die in Hoffnung gespielt haben, als die sich selber gesehen haben auf der Leinwand, wie haben die sich selber wahrgenommen? Also wie war das so die Reaktion von denen, wo sie sich dann selber gesehen haben?
Wie soll das sein? Sie waren bei der Premiere hier in Graz, die meisten. Was soll ich Ihnen sagen?
Naja, haben die irgendwie, ist sie gefreut oder waren sie verstört? Oder, ich weiß nicht.
Warum sollen sie verstört gewesen sein? Aus welchem Grund?
Naja, wenn man sie auf der Leinwand selber mal sieht.
Also die Melanie ist natürlich völlig glücklich. Sie können ja das auch lesen in Interviews, die sie gegeben hat oder so. Die wollte natürlich, Sie müssen sich vorstellen, alle Mädels oder Buben, die das gemacht haben, wollten das ja auch. Ja, das ist ein langer Besetzungsprozess. Das ist nicht so, dass man jetzt kommt und sagt, du spürst es oder spürst es und dann ist es schon, sondern das geht über Monate hinaus, wo man ausprobiert, wer ist geeignet dazu, ja? Wen besetze ich. Ja? Und das war, ich glaube, wir haben 2 Sommer lang auf Diätcamps recherchiert und Mädchen und Buben auch gesucht und haben dann bis zum Letzten sozusagen immer wieder es ausprobiert, wer wird eigentlich besetzt. Und natürlich war das klar, was sie zu spielen haben. Und natürlich war klar, es geht um das Thema Diätcamp, es geht um übergewichtige Jugendliche und deswegen machen wir das. Diese Geschichte erzählen wir und deswegen wirst du besetzt.
Mich würde interessieren, wie die Inszenierung in Paradies Hoffnung mit den Jungdarstellern gelaufen ist. Besonders die Inszenierung von den Szenen im Mädchenzimmer, die eigentlich sehr, also ich fand die extrem gut gespielt und habe mich gefragt, wie ist da der Prozess des Arbeitens?
Es geht darum, erstens bei der Besetzung die richtigen Menschen, sage ich jetzt mal, zu finden, die das spielen können. Denn man traut, das können ja nicht viele. Ja? Die muss man finden, die begabt dazu sind, natürlich vor der Kamera spielen zu können. Das ist eine. Wenn man die gefunden hat, geht es darum, dass man ihnen eine Vertrauensbasis schafft und sie schützt, damit sie sozusagen in einem geschützten Rahmen vor der Kamera sich völlig frei bewegen können und ohne, dass sie irgendwie Bedenken haben, spielen können. Und wenn man das zusammenbringt, und es war auch so, dass die Jugendlichen mit sich ja auch so eine Gruppe gebildet haben. Ja. Wir haben bei den Dreharbeiten, für diese Dreharbeiten ja quasi ein Diätcamp veranstaltet mit 20 Jugendlichen, die immer vor Ort waren. Und das war eine Gemeinschaft, die sehr bald sozusagen eine eingeschworene Gemeinschaft geworden sind. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass die, wenn die auch vor der Kamera waren, das weitergelebt haben. dass sie miteinander gut konnten. So. Und alles andere ist dann Improvisation. Also man muss ihnen nur den Rahmen geben, man muss ihnen das Vertrauen geben, was ein langer Prozess ist. Und dann vergessen sie die Kamera und dann spielen sie mit dem, was sie im Kopf haben, was sie machen sollen, völlig frei.
Wie oft lässt sich sowas dann wiederholen? Ist das schwierig?
Oder? Nicht sehr oft. Nicht sehr oft. Also das Wichtigste ist, oder ein wichtiger Fakt ist, man muss einmal die Stimmung erzeugen können. Man muss die Jugendlichen die Stimmung bringen, damit es dann so funktioniert. Ja. Es gibt auch keine Garantie dafür. Ja. Es kann sein, man setzt diesen Dreh an und es funktioniert gar nicht. Und dann würde ich hergehen und es den nächsten Tag wieder versuchen und wieder versuchen.
So, jetzt würde ich gerne nochmal auf das eingehen. Er hat diese Szenen erwähnt, wenn die zwei Mädels über die erwachende Liebe sprechen. Und das erinnert ja sehr stark, wenn Inge Mo und die Margarete Thiesel auch zu zweit auf den Liegen sitzen und auch in ähnlicher Art ja über Liebe und so weiter reflektieren. Man merkt nochmal die Konstruktion dieser Trilogie. Es fängt sozusagen in einem Camp an und es hört auch in einem Camp auf. Und beides Mal wird, würde ich mal sagen, sowas wie sexuelles Erwachen verhandelt. Das sind ja diese schönen Korrespondenzen, die man dort bauen kann. Nochmal die Nachfrage, ist das ein Unterschied, also mit gestandenen Schauspielerinnen so etwas zu entwickeln oder mit Laien? Bei dir ist es ja oft so, ich kann mich erinnern an Hundstage, da gab es eine Diskussion, also so eine tolle Laiendarstellerin wie die Autostopperin gespielt hat, habe ich ja noch nie in einem Film gesehen. Das waren damals Menschen, die nicht wussten, dass du Schauspielerin bist. Also diese verwischenden Grenzen zwischen Laiendarstellerinnen und professionellen Darstellerinnen ist ja etwas, worauf du es auch anlegst. Aber nochmal zur Frage zurück, gibt es da einen Unterschied in dieser improvisatorischen Arbeit?
Also von der Methode her gibt es keinen Unterschied. Man muss natürlich, es gibt von Mensch zu Mensch einen Unterschied. Ja? Also man kann ja nicht sagen, das sind jetzt Schauspieler und das sind nicht Schauspieler, sondern man muss immer schauen, wie finde ich einen Zugang zu jemandem, egal ob professioneller Schauspieler oder nicht, und wie hole ich aus jemandem was heraus. Und danach muss ich mich richten. Und insofern kann man nicht sagen, das ist der große Unterschied. In Kenia haben wir das mit Schauspielern gemacht und beim Datecamp mit sozusagen Leuten, die noch nie von der Kamera waren, sondern die Methode ist immer dieselbe. Man muss sich dorthin entwickeln, damit sie Sicherheit haben, damit sie etwas spielen können, dass sie natürlich, von dem sie eine Ahnung haben, was es sein soll. Ja? Das ist klar. Also auch die Gesprächsthemen sind Themen, die man vorher mal bespricht oder von dem man weiß ungefähr, was könnte dabei herauskommen. Ja? Das ist bei den Jugendlichen ähnlich. Ja? Ich wusste natürlich, ich habe das mal ausprobiert. Was würden Sie dazu sagen, wenn man Sie fragt? Also wie war der erste Kuss? Und dann muss man Ihnen nur den Rahmen geben, dass Sie sich sicher fühlen und dann werden Sie ganz natürlich miteinander sprechen.
Kurze Nachfrage. Also wir haben ja gehört, dass es unglaublich viel Material gab. Ich denke mal, das kommt natürlich auch aus dieser Methode heraus. Also diese Gespräche zwischen Inge Mo und Margarete Thiesel, kann ich mir vorstellen, haben Stunden gedauert. Gibt es da
viele Themen, die gar nicht im Film sind, nicht, wurden besprochen.
Gibt es dann für einen Regisseur, also weil ich weiß es ja von der Profession der Schauspielerinnen, die brauchen ja auch ein Feedback, die brauchen ja auch etwas, wo gesagt wird, das war gut oder das ist am Punkt. Ist es da überhaupt möglich zu sagen, ja, das war genau das, was ich brauche, weil du dich ja vor Ort eigentlich nicht entscheidest, oder?
Ja, ich sage das nie, dass das gut war, dass ich das brauche. Also ich sage immer, es hätte besser gehen können.
Wie ist das für eine Schauspielerin?
Wenn er sagt, es hätte besser gehen können, ist das schon ein Lob, sagen wir so.
Ich kenne Ulrich Seidel so lange, ich erwarte das überhaupt nicht. Und ich denke mir selber immer, es sollte viel besser gehen. Also insofern.
Da trefft sie euch
wahrscheinlich. Da treffen wir uns.
Ja, ich wollte sagen, eben weil das thematisiert worden ist, dass das so schlimm ist, diese Jugendlichen zu zeigen. Ich finde, es wird auch gezeigt, dass die genauso sind wie alle anderen Jugendlichen und dass prinzipiell alle Menschen haben dieselben Grundbedürfnisse. Auch diese Beeinträchtigten, die am Anfang des ersten Films autodrom fahren. Und das sind alles Menschen und alle wollen Anerkennung und alle wollen Zuneigung.
Ich kann mir eigentlich kein besseres Schlusswort vorstellen. Herzlichen Dank dem Podium, herzlichen Dank Publikum. Einen schönen Abend.